Ich habe zu Hause ein Buch, da steht drin die 50 Wege und Möglichkeiten, wie man eine Rede anfängt. Aber ich habe es jetzt vergessen. Deswegen würde ich heute einfach mit der Bibel anfangen und davor aber noch mal erklären, was ich letztes Mal gesagt habe. Könntest du die PowerPoint mal anmachen? Also zur Erinnerung, wir sind im Buch Jesaja. Er spielt viel mit Sprache und Namen haben immer eine Bedeutung. Jesaja heißt Jesse-Jahu und es heißt, der Herr wird retten. Der Herr wird einerseits einen Teil des Volkes bestrafen und ein Teil des Volkes kommt ins Gericht. Dafür steht der erste Sohn Jesajas, der Maher Shahar al-Hashbas, und das heißt eile Raub und schnelle Beute. Das heißt, Jesaja kündigt ein Gericht an, was durch Assyrien und später durch Babylon kommt, was schnell kommt. Die Assyrer kommen dann relativ bald und zerstören das Nordreich und später die Babylonier das Südreich. Und dann gibt es einen zweiten Namen, den Sha'er Yashuv. Sein Sohn, den hat er auch dabei, als er zu dem Ahas geht. Und das heißt, ein Rest wird zurückkehren. Und das steht für den Teil des Volkes, was durch dieses Gericht gegangen ist, durch dieses Gericht Gottes, was das zugelassen hat und was sich wieder abgewandt hat von den Götzen und hingewandt hat zu dem Herrn, dem Gott, dem Schöpfer, dem Heiligen Israels. Und heute ist ja Jesaja 43, ein richtig toller Text. Wir haben es schon in Liedern jetzt gehört. Und wenn wir jetzt so Verse anschauen, ist wichtig, dass wir gucken, welches dieser fünf Hauptthemen kommt denn darin vor. Ist es jetzt gerade messianisch? Geht es gerade um Zion? Gibt es gerade so Verdoppelungen? Was will Jesaja uns sagen? Dann kommt die nächste Folie. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt so einen Text anschauen, müssen wir drauf gucken, ist der Text jetzt von der Vergangenheit, spricht er von der Gegenwart, von der Zukunft oder von der fernen Zukunft? Mach mal eine Folie weiter, ne? Bitte. Und wir müssen verstehen, dass der Prophet die Zukunft ja nicht wirklich kannte. Das heißt, seine Sicht von den prophetischen Aussagen, die er trifft, ist so. Theoretisch würde ich jetzt da vielleicht noch Vergangenheit so ein Kästchen und ferne Zukunft noch ein Kästchen. Er sieht, wenn er prophezeit, immer alles gleichzeitig. Und ich glaube, er kann das manchmal unterscheiden, aber er macht es nicht. Und manchmal kann er es auch, glaube ich, nicht unterscheiden. Er spricht zum Beispiel von diesem messianischen Friedensreich, von dem tausendjährigen Reich. Und manchmal vermischt sich das aber mit dem Reich, was der Messias bringt. Und manchmal vermischt sich es dann wieder mit dem, was jetzt gerade passiert durch den König. Also nochmal eins zurück, eine Folie. Deswegen sind diese Ereignisse eigentlich zeitlich versetzt, aber er beschreibt sie gleichzeitig. Und das müssen wir jetzt einfach verstehen. Das ist jetzt nicht so attraktiv, das ist ja quasi jetzt Unterricht, keine Predigt. Aber wenn wir das nicht im Hinterkopf behalten, können wir Jesaja nicht verstehen. Einmal eben, dass er verschiedene Themen mischt, das ist nicht chronologisch. Und einmal, dass sich diese Prophetien zeitlich mischen. Das müssen wir jetzt nachher mal analysieren. Jetzt kommen wir zum Text. Eigentlich hat mal jemand zu mir gesagt, man soll nicht Text sagen. Das klingt so abgehackt. Man soll Verse sagen. Egal. Jesaja 43, Vers 18. Könntest du das auch einblenden? Luther? Und ihr dürft mitlesen. Und ich fände es auch gut, wenn ihr Jesaja zu Hause lest, vielleicht ab Kapitel 40 bis 66, das ist leichter zu lesen. Jesaja 43, Vers 18. Und Vers 19 dann. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jetzt habt ihr ja von mir so einen Text, so einen Kreis gekriegt. Und für meine Kinder habe ich gerade das drauf gemalt, könnt ihr das sehen? Ein Smiley, ein Gesicht und zwei Augen. Und was ich aber heute als Idee habe, ist, dass ihr aus diesem Gottesdienst was mitnehmt. Und zwar entweder was, wo Gott zu euch spricht, wo ihr merkt, das drückt Gottes Charakter aus, dann könnt ihr stehen, Liebe oder Gott liebt mich. Oder irgendwas, was Gott Neues schaffen will, da könnt ihr irgendwas für euch draufschreiben. Ich fände es gut, wenn ihr sowas draufschreibt und das so in die Woche mitnehmt. Oder einfach ein Smiley, das heißt, alles wird gut. Jetzt würde ich es erstmal so machen, dass wir einfach über Jesaja 43, 18 bis 19 einfach meditieren und mal gucken, was das Wort Gottes so jetzt in uns anregt. Und versucht jetzt mal im Hinterkopf zu behalten, zum Beispiel, ich schaffe einen Weg in der Wüste, steht ja jetzt. Ist das jetzt prophetisch gemeint für unsere Zeit mit Jesus? Ist das für damals gemeint? So das, was ich vorhin gemeint habe, ist es messianisch oder ist es für uns? Ich glaube, dass es eine Verheißung ist. Also man sagt eigentlich, gerade das Alte Testament ist das Buch von Verheißung und ein Buch der Zukunft. Und Gott gibt im Alten Testament, auch im Neuen, Verheißungen und er spricht zu uns und sagt, das ist die Verheißung und das möchte ich tun in eurem Leben. Das ist das eine, zum anderen offenbart er gleichzeitig seinen Charakter. Er sagt, weil ich euch liebe, so schreibt auch Jesaja, weil ich euch geliebt habe. Deswegen tue ich das. Gott offenbart seinen Charakter und er verheißt uns Dinge für eine Zukunft. Und so verstehe ich diese Verse. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Und wenn wir das heute Morgen einfach so für uns annehmen, dann passiert es heute Morgen, wenn wir dieses Wort Gottes in unserem Leben wirken lassen, dann will er heute Morgen was Neues schaffen. Aber das ist nicht so einfach, weil wir doch an dem Alten oft hängen. Ich möchte euch das erklären. Also wenn wir, um das Alte loszuwerden, versuchen wir manchmal einfach das nicht zu denken. Wenn ich euch jetzt sage, denkt mal nicht an einen Elefant, was denkt ihr dann? Ja, das funktioniert nicht. Also wir versuchen manchmal so menschlich dieses Alte wegzukriegen. Ihr sollt nicht an den Elefant denken, ihr denkt aber dran. Vielleicht fahren manche von euch Ski, ich weiß nicht. Ich bin mal da im Fellberg, da diese, ich glaube, die rote Piste war es, vom Weg abgekommen, bin im Wald gelandet und musste am Schluss wieder hochlaufen. Eher eine schmerzhafte Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal durch den Wald fahrt. Guckt ihr dann auf die Bäume oder auf die Piste? Wenn ihr nämlich nur auf die Bäume guckt, also auf die Probleme, auf das Negative und fahrt durch diesen Wald durch mit euren Skiern, dann seht ihr nur die Bäume. Wenn ihr aber nur auf den Weg schaut, seht ihr den Weg. Das heißt, für unser Gehirn und für unser Leben ist es wichtig, dass wir nicht auf das Negative schauen, auf das Alte hier, sondern auf das Neue. Das heißt, das Erste, was wir hier sehen, wenn wir das jetzt mal auslegen, wir müssen oder wir dürfen auf dieses Neue schauen, auf diese Verheißung, und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott was Neues wirken möchte. Und das Alte, das sollen wir gar nicht hinschauen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das Alte ist doch relativ oft eine Realität in unserem Leben. Und ich möchte erst ein bisschen über das Alte trotzdem kurz sprechen, obwohl ich das nicht so gern mache. Und dann über das Neue. Es gibt mehrere Realitäten, warum wir an alten Dingen festhalten. Eins nenne ich jetzt Unvergebenheit. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie erkläre ich das? Und ich habe gemerkt, dass das in Gemeinden oft passiert, dass wenn Leute gehen, das ist gar nicht böse gemeint, das passiert einfach. Und es passiert mir auch oft, wenn ich in einem Job wechsle, dass man am Schluss nochmal so sagt, was einem eigentlich stinkt. Und dann bleibt so ein Rest von Art Unvergebenheit oder Unversöhntheit manchmal zurück. Und so geht man dann und es bleibt. Und das ist mir auch schon an meiner Arbeitsstelle passiert und ich habe das oft sehr bereut. Am Schluss sagt man nochmal, was einem stinkt, und dann geht man und so geht man dann. Und es bleibt auch irgendwie. Und ich hatte ein interessantes Gespräch, ich glaube vor 2-3 Wochen. Ich bringe immer unsere Kinder heim vom Kindergarten, eine Feline vom Kindergarten, und dann nehmen wir immer noch ein Mädchen mit und die sagt immer, komm doch noch hoch. Und die hat irgendwie so eine Gabe, mich zu überreden, dass ich noch mit hochkomme. Da sage ich, ah nee, es ist immer Freitag, mittags fahre ich immer, ich muss noch los, ich muss noch arbeiten und so. Ach komm, du kannst doch mal unseren Kater angucken und so. Und irgendwie schafft es immer, und dann sitze ich immer da oben und dann finde ich mich immer wieder, wie ich an dem Küchentisch sitze und mit der Mutter rede. Und wie ich ihr dann irgendwann auch versuche, das mit dem Glauben zu erklären, die ist wirklich offen und hört zu und ihr dann sagt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Ich habe dann so gemerkt, ich muss das ganz klar sagen. Und dass wir Vergebung bekommen und dass wir auch vergeben dürfen. Und dann sagt sie während dem Gespräch, ich verstehe das Wort Vergebung nicht. Und dann wurde mir klar, okay, sie kennt einfach diesen Begriff nicht. Sie sagt, ich verstehe das nicht. Du hast mir letztes Mal schon so einen Begriff für Sünde gegeben. Das habe ich verstanden. Da habe ich ihr gesagt, das ist Zielverfehlung. Und dann habe ich gesagt, ja, mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein. Für Vergebung weiß ich jetzt gerade nichts. Dann habe ich zu Hause geschaut und habe gefunden im Englischen, Vergebung bedeutet to give up the desire to punish. Das heißt so viel wie, ich gebe das Bedürfnis auf, jemand anderen zu bestrafen. Also Vergebung heißt eigentlich, ich übersetze es mal für uns, dass wir es verstehen, ich höre auf, jemand anderem die Schuld zu geben. Weil der Punkt ist, und das ist der Knackpunkt, ich fühle mich eigentlich, also wenn ich verletzt werde, fühle ich mich so, dass jemand ungerecht an mir gehandelt hat. Der hat jetzt was gemacht und es ist unfair. So fühl ich mich, wenn ich verletzt bin oder wenn irgendwas passiert ist, gerade in der Gemeinde, das passiert einfach da, wo Menschen sind. Und dann denke ich so, eigentlich möchte ich den jetzt bestrafen. Anders ausgedrückt, ich möchte eigentlich, dass das ist ungerecht. Ich wünsche mir eigentlich, dass Gerechtigkeit geschieht. Und dann passiert es, das passiert da, wo Menschen sind, nicht nur in der Gemeinde, es passiert dort, wo Menschen sind, auch an eurem Arbeitsplatz. Es passiert, dass wir in so eine Haltung kommen, wo wir sagen, das, was jetzt hier passiert, ist ungerecht. Und das mag ja stimmen, das mag wahr sein, aber das Problem ist, dass wir oft da drin hängen bleiben. Und das ist was Altes, was Jesaja hier anspricht. Und er sagt, das Alte muss weg, sonst kann das Neue nicht kommen. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, mal das für euch zu überlegen, ob es Bereiche gibt, wo Menschen euch was getan haben und ihr sagt, das ist ungerecht. Ich wünsche mir Gerechtigkeit. Und das Problem ist dann, was passiert in unserem Herzen, ist, dass wir dann anfangen zu richten. Wir sagen nämlich, ich hätte das besser gemacht. Wenn ich jemanden richte, dann sage ich, das, was die Person gemacht hat, ist falsch, oder das, was die Gemeinde oder die Gemeindeleitung oder diese und jene gemacht haben, das ist falsch. Und dann richte ich und ich erhebe mein Herz. Und die Bibel ist eigentlich sehr radikal und sehr streng mit den Gläubigen, die richten oder die jemand anders verurteilen. Es heißt nämlich, wenn du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Das heißt, in dem Moment, wo du jemandem Ungerechtigkeit zusprichst und es auch so bleibt und du das nicht vergibst, in dem Moment kommt im gleichen Moment ein Gericht über dich selbst. Das steht da und ich habe das auch schon erlebt. Ich habe gerichtet über meine Chefs, ich habe mein Herz über sie erhoben und am Schluss habe ich das Gleiche selber gemacht. Das heißt nämlich, wenn du einen anderen richtest, verurteilst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, worin du den anderen richtest. Weil in unserer fleischlichen Natur steckt ja das Gleiche. Und dann tun wir am Schluss das Gleiche und dann kommt ein Gericht über uns. Und das Gericht ist oft, dass Leute dann weggetrieben werden von Gott und weggetrieben von der Gemeinde, weil sie diesen Punkt nicht ernst genommen haben, aber weil sie auch nicht die Reife hatten und niemand hatten vielleicht, der ihnen das aufdeckt. Also eine alte Sache, achtet nicht auf das Frühere, heißt es ja. Gedenkt nicht an das Frühere, heißt hier, und achtet nicht auf das Vorige. Ist, dass wir diese Richturteile, das müssen wir irgendwie hinter uns lassen. Weil Tatsache ist, nicht wir schaffen Gerechtigkeit, sondern wir überlassen das Gott, indem wir vergeben und, diese Person auch und das Anliegen ans Kreuz bringen. Jesaja 32, Vers 17. Da schreibt Jesaja, und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Wenn wir die Gerechtigkeit und das Rechtschaffen Gott überlassen, wird Friede da sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen, in stolzer Ruhe. Also wenn Friede da ist in euren Beziehungen, daran erkennt ihr das. Und man erkennt es auch daran, was aus eurem Mund kommt, was ihr sprecht, das zeigt euer Herz. Manchmal muss man Leuten zuhören, dann weiß man, wo sie eigentlich stehen. Und dann kann man ihnen vielleicht helfen. Ein zweiter Punkt ist, ich wollte nicht so an dem Alten hängen, aber irgendwie ist es doch wichtig, Sünde und Schuld ist auch was Altes. Also Jesaja ist ja ganz klar, die Prophetie kommt dann irgendwann auf den Messias und Jesaja spricht immer davon, vielleicht kennt ihr den Vers, ich werde eure Sünden reinwaschen, dass sie, wie geht das, nicht mehr rot sind, wie dieses Scharlachrot sind, sondern weiß. Kennt ihr die Stelle von Jesaja? Er sagt auf jeden Fall, das, was vorher Scharlachrot war, eure Sünde, Scharlachrot ist ganz rot, das wird weiß gewaschen. Also Jesaja zeigt ja Gott als der richtet und der aber dann das Volk reinigt und der dann dem Volk vergibt. Vielleicht nehme ich ein paar andere Stellen, wenn ich die gerade nicht habe, nämlich die ich mir wirklich aufgeschrieben habe. Jesaja 43, Vers 25. Die stimmt nicht. Dann nehmen wir Jesaja 44, Vers 22. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Also unsere Sünden sind vergeben, das ist das eine. Aber die Schuld bleibt oft bei uns. Und das ist aber falsch, weil entweder sind die Sünden vergeben, das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und von aller Sünde, 1. Johannes. Und wenn das passiert ist, wenn eine Reinigung stattgefunden hat, wenn ihr was sauber wascht und es ist wirklich sauber, also es ist hier ja vorher rot wie Blut, jetzt weiß, dann ist es weiß. Dann sagt Gott auch, und da habe ich eine ganz gute Stelle, Jesaja 54, Vers 9, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. Also das hat ja Gott geschworen dem Noah, kein Hochwasser mehr. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Also wir sehen in Jesaja eigentlich ganz klar, dass wenn Gott die Sünde vergibt, dann wird er nicht mehr schelten, aber wird auch nicht mehr zornig sein. Das ist dann weg. Aber bei uns bleibt trotzdem noch eine Schuld. Und diese Schuld ist aber falsch, weil es ist uns vergeben. Und ich glaube, Schuld ist nur dazu da, also das Gewissen und der Geist Gottes überführt uns von Schuld, damit wir unsere Sünde erkennen. Damit wir zu Gott kommen und erkennen, dass wir Vergebung brauchen. Wenn wir Vergebung dann bekommen am Kreuz und reingewaschen werden durch das Blut, dann hat Schuld kein Anrecht mehr. Das ist nur der Teufel, der versucht, die Brüder und Schwestern zu verklagen. Es sind Dinge, die vergeben sind und die sind manchmal in unserem Leben und die sind alt. Und da haben wir vielleicht Fehler gemacht und ich kenne das aus meinem Leben. Es gibt Dinge, wo ich gedacht habe, wäre ich diesen Tag lieber nicht aufgestanden, hätte ich das niemals gesagt. Und zwar vielleicht nur ein Satz oder eine Tat. Und Gott sagt aber, das ist vergeben, das ist reingewaschen. Und der Teufel kommt aber und er hält es dir immer wieder vor die Nase und sagt mal, guck mal, was du da gemacht hast. Wie schlimm das ist. Und er hält es dir vor die Nase und er sagt, und da bist du schuld. Und eigentlich müssen wir sagen, das stimmt, aber ich bin gereinigt, ich bin frei davon, das ist vergessen. Gott hat es vergeben. Aber es gibt Leute, denen hängen solche Dinge nach, jahrelang. Leute, die vielleicht irgendwas tatsächlich Schlimmes erlebt haben, die eine Abtreibung gemacht haben, das gibt es ja, oder die was Böses gesagt haben, oder der Geist Gottes überführt uns und das beschäftigt uns und wir tun Buße, aber wir werden diese Schuld nicht los. Und hier sagt Jesaja, denk nicht mehr daran, sondern nehmt es in Anspruch und nehmt es dieses Neue in Anspruch. Und das Neue ist diese Vergebung und diese Gerechtigkeit, die Gott in uns schafft. Und jetzt habe ich ja letztes Mal darüber gesprochen, über den Schöpfer. Und ich habe ja eine steile These aufgestellt. Adam wurde ja wie alt? Ich glaube 970 oder 790. Noah 790, jetzt habe ich es wieder vergessen. Die waren auf jeden Fall, der Adam war auf jeden Fall 930, über 900 Jahre. Und ich habe dann ja gesagt, dass die Kulturen damals Hochkulturen waren. Und dass ich glaube, dass es deswegen war, weil Leute so alt wurden. Also je älter man ist, umso mehr Sprachen kann man lernen, umso mehr Wissen. Und wir haben uns ja dann gewundert, heute gibt es Wissenschaftler, die wundern sich, wie in die Pyramide zum Beispiel diese 12 Tonnen schweren Platten und diese Grabsteine reinkamen, die sagen, das ist unmöglich, wie man sowas schaffen konnte. Das ist technisch nicht möglich mit dem von damals. Und ich behaupte und ich glaube, dass damals die Kulturen höher waren wie heute und weiterentwickelt, weil die Menschen älter wurden. Noah wurde auch über 700 Jahre, weil sie dann mehr gelernt hatten und mehr Wissen hatten. Und ich habe dann letztes Mal behauptet, dass Adam Genesis die Schöpfungsgeschichte geschrieben hat, weil Adam mit Gott im Garten Eden war. Also er konnte es wissen, Gott hat es ihm gesagt. Das ist mein, so verstehe ich das. Gott hat Adam das offenbart und Adam hat es dann auf Täfelchen geschrieben und Mose hat es dann wieder abgeschrieben. Warum sage ich euch das? Weil der wichtigste Satz der Bibel heißt, im Anfang schuf. Das ist der wichtigste Satz, weil er ist eine Definition einer Weltreligion, nämlich unserer, des Christentums. Es erklärt nämlich den Ursprung des Menschen, nämlich dass Gott schuf. Und ich wollte jetzt eben mit dieser Sache mit Adam zeigen, dass ich diese Texte durchaus vertrauenswürdig finde, dass diesen Schöpfungsbericht, ich könnte da jetzt in die Tiefe gehen, da gibt es auch Bücher und archäologische Forschung, da gibt es wirklich gute Ansätze, dass das vertrauenswürdig ist, dass das Adam geschrieben hat. Für mich macht das Sinn und dass die anderen Schöpfungsberichte eher abgeschrieben haben. Aber die Genesis, also das 1. Mose und die Offenbarung, die zwei Bücher sind die umkämpftesten Bücher. Also aus der Offenbarung heraus, da entstehen ganz viele Sekten. Es gibt jetzt eine neue, die heißt Shincheon aus Südkorea. Die haben mich jetzt auch angerufen, ob wir zusammen Bibel studieren und so. Aber es ist sehr speziell mit so Sonderoffenbarung. Offenbarung gibt es ganz viel Verdrehung und 1. Mose, weil die zwei Bücher erklären einmal das Ende der Welt und den Anfang der Welt. Aber worauf will ich hinaus? Ich will sagen, dass Gott der Schöpfer ist. Und ich versuche das ja zu beweisen. Jesaja schreibt es immer wieder, siehe, ich schaffe Neues. Und jetzt kommt eigentlich der Kernpunkt, wie schafft denn Gott? Wie schafft Gott im 1. Mose? Er spricht, ja? Wille? Er will, ja? Er hat einen Plan, ja? Aus dem Nichts, ja? Also er spricht durch sein Wort, könnte man das so zusammenfassen? Und er wirkt durch seinen Geist. Das habe ich jetzt noch dazu gesagt. Er spricht durch sein Wort, das heißt, er sprach und es wurde. Also Gott schafft, Gott der Schöpfer, schafft, indem er spricht durch sein Wort. Deswegen ist das Wichtigste, dass wir sein Wort in unserem, wenn wir in dieses Neue hineinfinden wollen, brauchen wir sein Wort. Wir brauchen das Wort Gottes. Psalm 119, Vers 89. Vielleicht kannst du den einblenden. Psalm 119, Vers 89. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Bleibt ewig, deine Wahrheit währt für und für. Du hast die Erde festgegründet und sie bleibt stehen, meint er durch sein Wort. Dann geht es weiter, 91. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Vers 93. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Also er spricht hier vom Gesetz und vom Wort Gottes. Vers 99, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Er beschreibt hier, wie wir über das Wort Gottes nachsinnt und mehr Einsicht hat. Ich bin klüger als die Alten, Vers 100, denn ich halte mich an deine Befehle. Ich verwehre meinen Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meines Mundes süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir brauchen Gottes Wort. Ich bin jetzt bei diesem zweiten Teil, bei dem Neuen. Gott möchte was Neues schaffen. Und die Frage ist, wo und wie hat das Wort Gottes in deinem Leben, kann es zur Kraft kommen und wie wendest du es an? Liest du es morgens oder liest du es abends? Lernst du es auswendig oder beschäftigst du dich gar nicht mit diesem Wort? Und das ist dann das Problem von den Leuten, die stecken bleiben in diesem Alten, dass sie das Neue nicht ergreifen, das Wort Gottes. Und sie denken, sie können das Alte irgendwie durch was anderes ersetzen, aber das funktioniert nicht. Sondern das Alte bleibt und sie werden bitter und werden religiös. Aber Gott möchte das Neue durch sein Wort. Und nochmal diese Frage, wie kommt dieses Wort in dein Leben rein? Wie fütterst du dich? Wie nimmst du das auf? Und wie kommst du durch sein Wort dann in diese Verheißung hinein, dass er in deinem Leben was Neues schaffen will? Und ich glaube, dass heute Morgen so ein Gottesdienst ist, so spüre ich das, so nehme ich das wahr, wo Gottes Verheißung, eine Verheißung für das Jetzt und Hier und sogar heute Morgen ist. Ich glaube, dass Gott heute Morgen in uns was Neues schaffen will. Ich merke, in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, wie er das in meinem Leben gemacht hat, wie er seinen Finger auf Dinge gelegt hat und gesagt hat, guck mal, das Alte, das nehme ich einfach. Es war jetzt gar nicht so, wie du musst, sondern ich nehme es dir weg. Und so empfinde ich das heute Morgen. Ich glaube, dass das heute Morgen dran ist, dass Gott in eurem Leben was Neues schafft. Und das Zweite, wie er das schafft, das Erste ist, er schafft es durch sein Wort. Das Zweite, wie Gott schafft in der Schöpfungsgeschichte, ist durch seinen Geist. Das heißt ja dann, dass er dem Menschen Also erstmal war der Geist Gottes ja am Anfang, schwebt über der Erde. Das heißt, der Geist Gottes ist bei der Schöpfung der Erde aktiv dabei. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Jesus ist auch dabei. Das heißt ja in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hier geht's weiter. Alle Dinge sind durch dasselbe geschaffen. Also alle durch Jesus war bei der Schöpfung dabei, der Geist Gottes. Aber der Schwerpunkt, den ich jetzt hier setze, das Wort Gottes und der Geist Gottes, ist der Geist Gottes. Und dann ganz konkret beim Menschen. 1. Mose 2, Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. Adam, der Mensch, Adama, die Erde. Und blies ihm den Odem des Lebens. Hier steht jetzt nicht Ruach, aber Odem und Hauch ist immer Ruach, also Geist Gottes. Ich kann es euch das auch weiter erläutern, was meint, es ist der Geist Gottes. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Es ist der Geist Gottes. Diese Lebendigkeit in allem ist Gottes Geist, auch in allen Pflanzen ist dieses Leben drin, aber in uns auch. Also Gott schafft durch seinen Geist. Und jetzt habe ich ja tatsächlich immer wieder das formuliert, wie Gottes Geist zu mir spricht. Und es passiert tatsächlich, ich wusste jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel euch was sage, dass ich glaube, dass Gott heute Morgen was Neues schaffen will, dann spüre ich das schon im Geist, habe ich gestern schon gespürt, heute Morgen. Und dann merke ich auch, wie das hier passiert und wie Gott irgendwie sowas öffnet und wie das auch hier gerade passiert. Ich habe das im Lobpreis so empfunden, auch in der Moderation. Ich finde, Gott ist einfach schon am Wirken. Das machen ja nicht wir, Gott macht es. Und das weiß ich dann und Gottes Geist zeigt mir das dann. Jetzt hatte ich aber tatsächlich schon auch Diskussionen und Gespräche mit Menschen, die mir gesagt haben, hey, das setzt mich ein bisschen unter Druck. Und ich denke dann manchmal, ich bin nicht richtig, wenn du dann immer davon erzählst, wie du sagst, Gott spricht zu dir und wir müssen Gott hören und wir müssen seine Stimme hören, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt, weil bei mir ist das nicht so. Und so langsam verstehe ich jetzt, was gemeint ist. Und meine Antwort ist aber eigentlich immer die gleiche. In der Bibel steht, dass wenn der Geist Gottes wirkt, gibt er Zeugnis unserem Geist. Römer 8, Vers 14 bin ich. Der Geist Gottes, das ist der, der uns treibt, also die, die Gottes Kinder sind. Bevor ich es undeutlich jetzt formuliere, Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern einen kindlichen Geist, durch den wir rufen, aber Vater, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Also die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da steht das Wort Argo, das kommt ja von diesen Pädagogen. Der Pädagoge war ja im alten Griechenland der Sklave, der abgestellt war für den Schüler. Reiche Leute hatten einen Sklaven für ihren Sohn. Und der Sklave, der Pädagoge, also Peda ist das Kind, der Argo heißt gehen, der mit dem Kind geht, das ist der, der das Kind in allem begleitet und das Kind in allem lehrt. Habt ihr das verstanden? Das war jetzt ein bisschen schnell. Ich habe mir vorgenommen, mal eine halbe Stunde zu predigen. Die ist nämlich gleich rum. Aber der Heilige Geist ist der Pädagoge. Es ist der, der mit dem Kind geht. Es ist der, der mit uns geht. Und der treibt uns. Also treiben, das sehe ich hier, diesen Zusammenhang. Das heißt, wenn wir Gottes Kinder sind, steht in Römer 8, Vers 14, dann treibt uns der Geist Gottes. Das heißt, er redet mit uns, denn er gibt ja Zeugnis unserem Geist. Und er treibt uns an, er gibt uns eine Richtung. Und die Bibel ist eigentlich ganz klar, dass wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist es der Geist Gottes, der uns in eine Richtung treibt. Und jetzt sagen Leute mir eben, und das ist die Diskussion, die ich halt hier immer wieder hatte auch, ich höre den Geist Gottes nicht und ich finde, ich kenne das nicht. Ich behaupte jetzt aber, es ist so und es muss so sein, weil es steht in der Bibel. Und ich glaube aber, dass ihr dem Gleichen, ich meine das Gleiche wie ihr, nur ihr gebt dem andere Begriffe. Ich unterscheide zwischen ihr und mir. weil ich komme ja aus der Pfingstszene, wir geben dem immer eher so Namen, wir sagen, Gott hat gesprochen. Aber ich glaube, wir haben so tendenziell, sind wir eher so nicht so stark emotional, die Pfingstler sind ja mehr so emotional. Ich glaube, wir Baptisten sind mehr mit dem Verstand stärker. Und ich glaube, dass es mehr auf einer anderen Ebene passiert. Und dass wir dem auch nicht diesen Namen geben müssen, aber ich glaube, dass ihr, so wie ihr heute Morgen hier sitzt, wenn ihr Gottes Kinder seid, auch den Geist Gottes hört. Das glaube ich. Nur ist es bei euch anders und ihr formuliert es anders. Aber es gibt, vielleicht kennt ihr das, ihr habt irgendwie so einen Impuls, das soll ich jetzt machen. Jetzt haben wir als Gemeinde überlegt, nehmen wir Flüchtlinge. Und ihr hattet bestimmt alle einen Impuls dazu, ja oder nein. Und manchmal hat man so einen Impuls, ja, machen wir. Oder nein. Und das ist der Geist Gottes, der da spricht. Also ich versuche nur, dass wir uns da finden. Ich glaube, dass wir alle den Geist Gottes hören und haben, denn er treibt uns ja. Nur ich gebe dem manchmal einen anderen Namen. Also der Geist Gottes schafft was Neues. Und ob wir das jetzt immer so hören und verstehen und wie es gemeint ist, aber der Geist Gottes ist ja aktiv. Das heißt, wenn Jesaja sagt, siehe, ich schaffe Neues, seht ihr es nicht? Dann passiert es heute Morgen. Und das Geheimnis ist, oder das Einfache, Offenbarung des Geistes und was der Geist macht, kommt immer von oben. Das heißt, nicht wir müssen das verstehen, sondern der Geist Gottes redet zu jedem von euch anders, nämlich so, dass ihr es versteht. Aber die Herausforderung für mich heute Morgen an euch ist, dass wir diesem Geist Gottes Raum geben, dass wir da genau achten, was ist denn das für eine Richtung, in die es gerade geht. Und das spreche ich jetzt gerade in euer Leben hinein, das nehme ich mir heraus, in euer Leben zu sprechen. In welche Richtung geht dieser Gottesdienst heute Morgen, wo Gott was Neues schafft? In welche Richtung spricht der Geist Gottes dich da gerade an und zeigt dir, dass du hier was Altes hast, was du loslassen müsst? Aber er will ja nur eins, nämlich dich in diese neue Verheißung bringen. Was ist es, was Gott, das Geist, gerade wirkt in dir und dann dadurch auch in uns als Gemeinde? Was ist das Neue? Der Geist Gottes schafft und das Wort Gottes schafft etwas Neues. Und wir dürfen auf dieses Neue schauen, nicht auf diese ganzen Bäume beim Skifahren, sondern auf das Neue. Nee, das Vorige ist auch die Vergangenheit. Jesaja, das habe ich Dubletten genannt, geht sprachlich immer so vor, dass er Sachen immer zweimal sagt. Er sagt hier, gedenke nicht an das Frühere, damit sagt er es so, dann verstehen es die Leute, und dann sagt er, und achte nicht auf das Vorige, das ist so hebräischer Parallelismus, nennt man das auch, und, oder Dubletten, das kommt ganz oft vor, muss mal drauf achten, im Jesaja. Also wichtig wäre eigentlich, das würde ich mir wünschen, dass ihr mit mir Jesaja lest. Und ich mache es euch leicht, lest ab Jesaja 40 bis 66. Er sagt Sachen zweimal auch, weil sie wichtig sind. Manchmal sagt er das dreimal, heilig, heilig, heilig. Dann ist es ganz wichtig. Genau. Einmal gedenken und einmal achtet nicht. Ja. Genau, und trotzdem ist beides das Gleiche. Das ist hebräisches Denken. Man kann es so sagen oder so, aber gemeint ist es gleich, nämlich das Alte, das Vorige. Und das Schöne daran ist, dass sich das nicht so leicht liest. Wenn es sich nämlich zu leicht liest, vergissest du es wieder. Der hebräische Schriftstil, der will uns eigentlich mit dem Text, dass wir uns beschäftigen mit dem Text. Wir müssen uns damit beschäftigen und dadurch hat man sich das gemerkt im Hebräischen, weil man sich mit dem Text beschäftigt. Und überlegt, hä, wie ist denn das jetzt gemeint? Wenn das zu leicht wäre, würdet ihr es überlesen. Das Neue schaffen, da habe ich ja gesagt, sind immer mehrere Aspekte, gegenwärtig, zukünftig, das messianische Reich oder die Verheißung auf den Messias. Das Neue habe ich jetzt heute Morgen so ausgelegt, dass Gott in deinem Leben was Neues schaffen möchte. Heute, weil er der gleiche Gott ist. Wenn du Jesaja weiterliest, deswegen solltet ihr es lesen, dann wirst du sehen, dass es sich aufbaut und das nächste Neue ist das messianische Friedensreich, tausendjährige Reich. wo auch der Berg Zion als dieses Heil, dieses, und das vermischt sich dann so, das Neue wird dann plötzlich zu was Geistlichem. Und hier ist auch was Geistliches, vielleicht lesen wir den letzten Satz noch weiter, dann schließen wir ab damit. Jesaja 43, Vers 19. Hier diese Prophetie von dem Neuen hat eben mehrere Ebenen. Eine gegenwärtige und eine zukünftige. Und das erkenne ich persönlich daran, Jesaja 43, dass dann nämlich was passiert, was nicht mehr natürlich ist. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Also es geht dann weiter und für mich ist hier ein Aspekt klar, bei Mose kommt Wasser aus dem Felsen, aber ich glaube, hier geht es jetzt in diese Dimension des Geistlichen, wo Jesus das nicht nur im Hier und Jetzt meint, er meint es im Hier und Jetzt, aber er meint es auch geistlich, das ist auch was, Gott schafft geistlich was Neues, nämlich ein Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Also hier sehen wir auch dann auch prophetisch wieder auf den Messias, der ja dann sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Also es geht ganz oft darum, dass Gott Wasser bringt. Und es ist immer beides. Es soll hier und jetzt für uns gelten und prophetisch für den Messias. Und damit würde ich jetzt vielleicht abschließen. Ich lese das noch. Und dann habe ich jetzt doch 35 Minuten gebraucht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich würde jetzt beten und dann würde ich euch das Abendmahl bringen. Da bräuchte ich noch jemanden, der mir hilft zu tragen. Danke, Vater, dass du was Neues machen willst und ich sehe es nicht. Hier steht, siehst du es nicht? Doch, ich sehe es eigentlich schon. Ich sehe es in unserer Mitte und ich danke dir dafür, dass du es machst. Und vielleicht bleibt einfach so ein bisschen in dieser Haltung, dass Gott was Neues schafft und ich verteile das Abendmahl, dass wir dann so